Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Der Steuerstreit mit den USA zieht sich in die Länge. Den bürgerlichen Parlamentariern reichen die Informationen des Bundesrats nicht. Bei der Bankiervereinigung gibt man sich trotz harten Angriffen gelassen.
Das ist eigentlich keine Zurückweisung, das ist nur eine Verschiebung.
Das Gespräch mit Claude-Alain Margelisch. Banken und Steuern zum Zweiten. Die Unterschrift unter das Abkommen mit Deutschland ist noch feucht, aber was ist sie wert? Dann hohe Wogen bei der UNO in New York, US-Präsident Obama und das schwierige Thema Palästina. Und rares Gut, Bauland.
Der Druck ist sehr hoch. Also wir könnten täglich neue Leute auf die Zollikofen holen, wenn wir das Angebot einfach hätten.
Die Berner Agglomerationsgemeinde kämpft gegen die grosse Nachfrage. Dazu später mehr hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten des Tages.
Der Ständerat hat den Entscheid über die umstrittenen Anpassungen im Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA verschoben. Die Mehrheit des Rates folgte einem Antrag der Außenpolitischen Kommission, die das Geschäft nochmals vertieft prüfen will. Das Doppelbesteuerungsabkommen legt unter anderem fest, in welcher Art die Schweiz den USA Rechtshilfe leistet, bei Verdacht auf Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Einen wichtigen Schritt weiter ist das Steuerabkommen mit Deutschland. Das Abkommen wurde von den Finanzministern der beiden Länder, Schäuble und Wittmer-Schlumpf, in Berlin unterzeichnet. Nun müssen noch die Parlamente dem Abkommen zustimmen. Widerstand angekündigt hat vor allem die Opposition in Deutschland. SPD und Grüne wollen das Abkommen zurückweisen, da deutsche Steuersünder ihrer Ansicht nach zu gut wegkommen. Zum Problem könnte dies in der Länderkammer werden, denn dort hat die Regierungskoalition von Angela Merkel keine Mehrheit. Bei der Frage nach einer strengeren Regulierung der Schweizer Grossbanken sind sich der National- und der Ständerat weiterhin uneinig. Der Ständerat hat es abgelehnt, die Eigenmittelanforderungen für Grossbanken aufzuweichen. Die Too-Big-to-Fail-Vorlage geht deshalb zurück in den Nationalrat. Mit der Revision des Bankengesetzes will die Politik sicherstellen, dass die beiden Grossbanken UBS und CS künftig besser gegen Finanzkrisen gewappnet sind. Die Politik will der Schweizer Wirtschaft mit 870 Millionen Franken unter die Arme greifen. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat das Hilfspaket gutgeheißen. Am meisten ins Gewicht fallen die 500 Millionen Franken für die Arbeitslosenversicherung. Das Geld ist für die Finanzierung der Kurzarbeit vorgesehen, in Unternehmen, die unter dem starken Franken leiden. Man erhofft sich, dass so auf Entlassungen verzichtet wird. Die Schuldenkrise im Euroraum belastet die Banken in der EU zusätzlich mit etwa 300 Milliarden Euro. Das schreibt der Internationale Währungsfonds IWF in seinem neuesten Bericht über die Finanzstabilität. Der Hauptteil der zusätzlichen Risiken in den Bankbilanzen seien Anleihen von Schuldenstaaten. Gemäß dem IWF brauchen die europäischen Banken deshalb mehr Kapital. US-Präsident Barack Obama hat den Palästinensern in seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung das Recht auf einen eigenen Staat grundsätzlich eingeräumt. Allerdings betonte er auch die Sicherheitsansprüche Israels. Und an die Adresse von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas sagte Obama, ein eigener Staat werde nicht durch UNO-Resolutionen erreicht. Dafür brauche es Verhandlungen mit Israel. Abbas will bei der UNO die Vollmitgliedschaft für sein Land beantragen. Die USA sind gegen dieses Vorhaben. Die Ermordung des ehemaligen afghanischen Präsidenten Rabbani hat international Bestürzung ausgelöst. Rabbani war gestern von einem Selbstmordattentäter getötet worden. Der 71-Jährige hatte im Auftrag der afghanischen Regierung Friedensverhandlungen mit den Taliban geführt. Wer hinter dem Anschlag steht, ist unklar. Bestürzt über Rabbanis Tod zeigten sich etwa US-Präsident Obama und der russische Präsident Medvedev. Er sprach von einem schmerzhaften Rückschlag im Ringen um Frieden am Hindukusch. Mehr Landschaftsschutz und verdichtetes Bauen. Der Nationalrat hat die Detailberatung zum Raumplanungsgesetz aufgenommen. Mit der Revision dieses Gesetzes soll dem Volk ein Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative der Umweltverbände vorgelegt werden. Diese will, dass 20 Jahre lang kein neues Bauland eingezont wird. Umstritten ist, ob im Gesetz eine zusätzliche Abgabe für Landeigentümer festgeschrieben werden soll, wenn deren Grundstücke eingezont werden. In Japan hat der gewaltige Wirbelsturm Roque bisher mindestens 6 Todesopfer gefordert, wie Medien berichten. Nach äußerst heftigem Regen stehen tausende Häuser und viele Straßen unter Wasser. Starke Winde knickten Bäume und Strommasten. In über einer 500.000 Haushalten sei der Strom ausgefallen, wird berichtet. Zahlreiche Züge und hunderte Flüge seien gestrichen worden. Vom Sturm betroffen sind weite Teile Japans, insbesondere auch die Erdbeben- und Tsunami-Region mit dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima. An den Radweltmeisterschaften in Kopenhagen hat der Schweizer Fabian Cancellara seinen Titel im Zeitfahren nicht verteidigen können. Cancellara wurde nur Dritter. Neuer Weltmeister ist der Deutsche Toni Martin, der das Rennen über gut 46 Kilometer vor dem Briten Bradley Wiggins gewann. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.475 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.372 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 22,65 gehandelt, der Dollar zu 89,38 Rappen. Das Wetter, auch morgen Donnerstag ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Am Morgen liegen im Mittelland einige Nebelfelder, die sich aber rasch auflockern. Die Temperatur steigt im Norden auf rund 21 Grad, im Süden auf 25 Grad. Auch am Freitag ist es sonnig und warm, im Norden hat es aber etwas mehr Nebel und auch einige Hochnebelfelder.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit dem Finanzplatz Schweiz geht es hier weiter. Die Lösung des Steuerstreits mit den USA geht in die Warteschlaufe. Die Lösung des Steuerstreits mit Deutschland dagegen ist in Griffnähe. Dann, der Internationale Währungsfonds hebt den Warnfinger. Die Berner Gemeinde Zollikofen versucht den Spagat zwischen viel Wohnraum und viel Grün. Und US-Präsident Obama spricht über Palästina in der aufgeheizten Atmosphäre am UNO-Sitz. Schließlich, der Generaldirektor beim arabischen Fernsehsender Al Jazeera geht und warnt den Nachfolger, journalistische Ethik ja nicht aufzugeben.
Then our audience, which is very clever and politicized, will turn away from it. This is why Al Jazeera cannot do it.
Ein sonderbarer Abgang. Gegen Ende der Sendung. Echo der Zeit. Uns gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. So einfach, wie sich das Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf erhofft hatte, ging es nicht heute im Bundeshaus. Der Ständerat mag den Steuerdeal mit den USA nicht einfach durchwinken. Nicht ohne genauer zu wissen, was sich die sündigen Schweizer Banken in Amerika da geleistet haben. Damit bleibt der Steuerstreit wie ein Damoklesschwert über den 10 Banken hängen, gegen die in den USA Verfahren laufen. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Den Schweizer Banken scheint die Protektion kurzfristig abhanden gekommen zu sein. Die ungeheuerlichen Vorwürfe über deren Geschäftsgebaren in den USA konnten auch die bürgerlichen, bankenfreundlichen Ständeräte nicht ignorieren. Nacheinander die CVP-Ständeräte Frick, Schwaller und David.
In den Augen der USA haben Banken massivste Vergehen begangen.
Offenbar haben verschiedene Banken nach dem UBS-Vertrag einfach die Kundenberater und Kunden der UBS übernommen und weitergemacht, wie wenn überhaupt nichts passiert wäre.
Wenn das so war, dass sie wirklich Fehler gemacht haben, dann ist es auch nicht an uns, sie davor zu schützen.
Sonst werden wir zu Tanzbären, die von den rechtsbrechenden Banken am Seil geführt werden.
Tanzbären der Banken, das wollten die bürgerlichen Ständeräte heute nicht sein, trotz oder gerade wegen des intensiven Bankenlobbyings, von dem sie berichteten. Nein, diesen Zusatzbericht zum bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen wollte man nicht durchwinken, die Gruppenanfragen nicht einfach so genehmigen, auch wenn die USA diese Daten amerikanischer Steuersünder lieber heute als morgen wollen. Zu einer einsamen Ruferin wurde da ironischerweise die bankenkritische SP-Ständerätin Anita Fetz, die dem Drängen der USA und der Bitte der Schweizer Banken nachkommen wollte. Der Zusatzbericht und die Gruppenanfragen müssten genehmigt werden zum Schutz des Schweizer Finanzplatzes. Weil auch die Basler Kantonalbank im Visier der US-Justiz ist, fragte sie rhetorisch:
Können Sie der Schweiz und ihrer Bevölkerung glaubhaft machen und auch garantieren, dass eine Verschiebung zeitlich vertretbar und verantwortbar ist und ich nicht annehmen muss, dass einige in der Kommission bei diesem Entscheid in Kauf nehmen würden, eine Schweizer Bank hops gehen zu lassen.
Nein, niemand kann Garantien abgeben, sagen, wie die USA reagieren werden. Niemand weiß mit Gewissheit, dass die US-Justiz nicht ein größeres Verfahren gegen die rund 10 Schweizer Banken anstrengt. Auch die Finanzministerin, die sich für den Zusatz ins Zeug legte, weiß es nicht. Evelyn Widmer-Schlumpf gab aber zu bedenken, dass der Bundesrat bei einer allfälligen Eskalation diesmal nicht, wie im Fall UBS, zum äußersten Mittel greifen werde.
Sagen Sie uns da nicht im November oder Dezember, wenn die Situation dann möglicherweise eskaliert, ja jetzt muss halt der Bundesrat Notrecht anwenden. Ich sage Ihnen, wir wenden Notrecht nicht an. Es gibt keinen verfassungsrechtlichen Grund dafür.
Eine klare Mehrheit im Ständerat nahm diese Erläuterungen zur Kenntnis, verschob das Geschäft aber trotzdem auf Dezember.
Das waren auch harte Töne aus dem Ständerat. Der Steuerstreit bleibt also ungelöst. Das müsste den Schweizer Banken wenig Freude machen. Die sehnen ja eine rasche Einigung mit den USA herbei. Ich fragte den Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Schweizerischen Bankiervereinigung, Claude-Alain Margelisch. Macht sie die Zurückweisung im Parlament nervös?
Das ist eigentlich keine Zurückweisung, das ist nur eine Verschiebung. Und ich glaube, dass hier heute Morgen ganz klar der Ständerat gesagt hat, dass er die Strategie des Bundesrates ausdrücklich unterstützt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste hier.
Ja, aber Sie geben sich jetzt optimistisch, aber was passiert denn, wenn das Abkommen mit dem Zusatz auch in der Wintersession nicht durchkommt?
Ich glaube, dass wir hier eine Lösung finden werden. Ich verstehe auch, dass gewisse Parlamentarier hier noch zusätzliche Informationen verlangt haben. Und wir haben Verständnis eigentlich jetzt für diesen Entscheid. Aber wir können nicht heutzutage schon sagen, dass hier dieses Problem nicht gelöst werden kann.
Die bürgerlichen Politiker, die sprachen harte Worte am Morgen im Ständerat. Sie geben sich angriffig, wir haben das gehört. Und seit Tagen schießen auch FDP-Parlamentarier klar gegen die Banken. Wir hören uns ein Beispiel an von Philipp Müller, Nationalrat aus dem Kanton Aargau.
Wir haben genug davon für die Banker, die in Amerika Fehler gemacht haben, amerikanisches Recht gebrochen haben, immer wieder die heißen Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und jetzt ist die Zeit, dass die Banker selber, die diese Fehler gemacht haben, hinstehen und die Verantwortung übernehmen.
Das ist wohlverstanden, das ist die FDP. Das sind doch eigentlich ungewohnte Töne von dieser Seite her. Wo sind denn Ihre guten Drähte in die Politik geblieben?
Also ich glaube, dass man hier differenzieren muss. In dieser Geschichte mit den Amerikanern und vor allem auch jetzt hier mit den involvierten Banken, wir wissen, dass gewisse Verfehlungen gemacht worden sind. Und ich meine hier, diese Problematik, die muss gelöst werden. Ich möchte auch klar präzisieren, dass viele andere Banken ihre Arbeiten hier ganz und richtig gemacht haben und man muss hier eine Lösung finden für alle Banken. Das scheint mir hier absolut zentral und prioritär zu sein. Man kann, und das ist normal auch, dass im Rahmen von dem Parlament und dass gewisse Parlamentarier eigentlich jetzt hier noch relativ kritisch sind. Ich kann durchaus verstehen, aber ich glaube, dass wir hier im Moment auch das Interesse des Landes in den Vordergrund stellen müssen und das scheint mir hier absolut unprioritär zu sein.
Aber solche Töne von solcher Seite sind Sie sich eigentlich nicht gewohnt?
Ja, wissen Sie, ich meine, wir haben also viele Kontakte mit den Parlamentariern, wir sind im intensiven Gespräch und die Situation ist die, die wir jetzt im Moment haben. Ich glaube, viel zentraler ist jetzt, dass man ins Gespräch kommt, dass man im Gespräch bleibt und ich bin zuversichtlich auch, dass wir eine endgültige Lösung für alle Schweizer Banken in der Schweiz finden werden.
Wenn Sie so zuversichtlich sind, meinen denn die Bürgerlichen das gar nicht so, wie Sie es sagen? Ist das bloß Rhetorik?
Nein, ich glaube nicht, dass es bloß Rhetorik ist hier in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Anliegen. Ich möchte hier klar präzisieren, dass wir hier mit den USA einen speziellen Staatsvertrag haben und es handelt sich hier eine spezielle Lösung für die USA zu finden.
Aber dennoch, die Banken kommen mit ihren Anliegen nicht mehr so einfach durch, nicht mehr so einfach an. Der Ruf ist schwer beschädigt. Das kann Sie nicht überraschen nach all dem, was passiert ist.
Ich glaube nicht auch, dass die Glaubwürdigkeit der Banken und insbesondere auch der Bankenvereinigung verloren gegangen ist. Es gibt auch andere Geschäfte hier gerade, die im Parlament behandelt werden, zum Beispiel Too Big to Fail. Und dann sehen wir ganz klar, dass wir nah an einer Lösung sind. Es besteht noch ein paar und kleine Differenzen zwischen den beiden Kammern und die werden in den nächsten Tagen bereinigt. Also aus diesem Grund und aus dieser Perspektive würde ich gar nicht behaupten, dass die Banken nicht mehr glaubwürdig sind.
Aber es stößt doch auf Unverständnis, es empört viele, dass Banker, die für ihre illegalen Praktiken in den USA verurteilt worden sind, dann bei anderen Banken wieder dasselbe tun können. Wieso ist so etwas möglich?
Hier ist die Tatsache, dass zum Teil also diese ehemaligen Angestellten, also von Banken, die Bank verlassen haben. Die sind externe Vermögensverwalter geworden und aus diesem Grund sind sie nicht mehr unter einer Aufsicht. Und das ist eigentlich jetzt die Problematik. Ich glaube, dass wir hier ein großes Interesse haben, auch die Standards generell hier auf dem Finanzplatz in der Schweiz zu erhöhen. Ich möchte auch hier klar Ihrem Ausdruck bringen, dass diese Problematik eigentlich jetzt nur noch wenige Ausnahmen betrifft. Wir müssen nicht vergessen, dass mehr als 20.000 Amerikaner sich offengelegt haben. Das sind jetzt nur wenige Vermögensverwalter von denen betroffen. Ich habe gerechnet, das war ungefähr 0,01%. Also da müssen wir auch einen Proport noch bewahren.
Stichwort Gruppenanfragen, dieses sehr umstrittene Kapitel. Diese Gruppenanfragen sollen nach dem neuen Abkommen möglich sein. Für viele Politiker ist das schlicht eine weitere Lockerung des Bankgeheimnisses. Wieso befürworten Sie denn das?
Das sind keine Gruppenanfragen als solche, das sind Verhaltensmuster. Was hier geschieht, ist eigentlich eine Möglichkeit, die schon mit dem aktuellen Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA möglich ist. Und im Rahmen also von dem Fall der UBS wurde eigentlich jetzt auch diese Lösung gefunden und die funktioniert, die wurde auch von dem Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Es handelt sich mit anderen Worten hier auch diese Lösung für das neue Abkommen eigentlich jetzt dann auch zu konkretisieren.
Claude-Alain Margelisch, Sie haben auch schon gesagt, die Banken müssten künftig mehr Verantwortung übernehmen. Wie soll das gehen?
Ich möchte hier nur ein kurzes Beispiel geben. Wir haben im Rahmen also der Abkommen mit Deutschland und mit Großbritannien Verhaltensregeln erlassen. Diese Regeln sagen ganz klar, dass eine Schweizer Bank im Geist dieser beiden Abkommen sich verbietet, Kunden proaktiv ins Ausland zu verschieben. Also man sieht hier, dass diese Verantwortung durch solche Verhaltensregeln steigt und alle Banken bei uns haben eigentlich jetzt diese Standesregeln akzeptiert. Und das zeigt eigentlich auch, dass das Bewusstsein der Banken stark gestiegen ist in den letzten Jahren.
Das war Claude-Alain Margelisch, der CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung. Das Abkommen mit den USA verlangt also Geduld. In Berlin hat man dafür Nägel mit Köpfen gemacht. Eben erst haben Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf und der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble ein Steuerabkommen unterzeichnet. Das regelt, wie mit Guthaben deutscher Steuerzahler in der Schweiz umzugehen ist. Das Abkommen ist wichtig für den Finanzplatz Schweiz und es soll den langjährigen heftigen Streit mit Deutschland beenden. Kaspar Selg ist für uns am Ort der Zeremonie im deutschen Finanzministerium in Berlin. Kaspar Selg, einiges war schon bekannt, anderes nicht. Was sind denn die wichtigsten Punkte dieses Abkommens?
Es ist im Wesentlichen auf der Linie dessen, was man schon einigermaßen hat durchsickern hören. Es geht im Wesentlichen um drei große Bereiche. Der erste ist, dass Erträge aus deutschen Guthaben auf Schweizer Konten automatisch in der Schweiz mit der in Deutschland geltenden Steuer belastet werden, das sind 26% auf die Erträge. Dieses Geld wird künftig automatisch an Deutschland abgeliefert. Das gilt für die Zukunft. Was die Vergangenheit angeht, bisher unversteuerte Erträge werden nachversteuert. Hier werden die Kontoinhaber 19-34% ihrer gesamten Guthaben abgeben müssen. Das kommt ein bisschen darauf an, woraus diese Guthaben bestanden haben. Sie erhalten dafür aber Straffreiheit. Und der dritte wichtige Punkt von vielen, die in diesem Vertrag stehen, es ist ein dickes Vertragswerk, das ich da vor mir liegen habe, betrifft die Rechtshilfe. Die Kontoinhaber bleiben anonym, aber die Schweiz muss in bis zu 500 Fällen pro Jahr in den nächsten beiden Jahren Auskunft über Konti geben.
Und wie ist dieser letzte Punkt, wie ist diese Auskunft dieser Rechtshilfe festgeschrieben? Wie ist das formuliert?
Das ist der Artikel 31 Absatz 1 und 3. Da heißt es, Auskünfte auf der Grundlage von Gesuchen, die unter Angabe der Identität in der Bundesrepublik Deutschland steuerpflichtiger Personen und eines plausiblen Anlasses gestellt werden, seien das. Das heißt, man muss Namen, Adresse haben und die Deutschen müssen sagen, wir haben plausiblen Grund aufgrund der Umstände steuerlich, die wir haben, zu vermuten, dass da etwas Irreguläres sein könnte. Das ist nicht sehr viel, das ist eine sehr tiefe Stufe, aber eben, es sind nur 500 pro Jahr möglich. Und es ist trotzdem ausdrücklich noch erwähnt, sogenannte Ersuchen ins Blaue hinein, steht hier im Vertrag, das sind die sogenannten Fishing Expeditions, sind ausgeschlossen.
Weil vieles schon seit einigen Wochen bekannt war, gab es auf beiden Seiten Kritik an diesem Vertrag. Wie haben die beiden Minister zu diesen Vorwürfen Stellung genommen?
Also die Hauptkritik ist ja von der Schweizer Seite her, dass das Bankgeheimnis zu stark ausgehöhlt werde. Frau Wittmer-Schlumpf hat bisher jetzt explizit dazu noch nicht Stellung genommen. Die Pressekonferenz läuft noch. Aber sie hat betont, dass man auf der Basis der schweizerischen gesetzlichen Regelungen operiert habe, dass man ganz bewusst nicht eingegangen sei, beispielsweise auf den automatischen Informationsaustausch. Das sei nicht möglich nach Schweizer Recht. Das sei aber jetzt eben auch gewährleistet, dass genau das nicht passiere. Auf der anderen Seite, das ist im Wesentlichen die Argumentation, die sie gebracht hat. Sie hat einfach betont, dass die Schweiz in wesentlichen Punkten habe nachgeben müssen, dass aber auch Deutschland sehr, sehr weit habe nachgeben müssen. Es sei ein schwieriger Vertrag für beide Seiten, aber er sei gerecht.
Ja, vor allem Deutschland erhält heftige Kritik für dieses Abkommen. Das Wort Ablasshandel macht die Runde. Der frühere Finanzminister Steinbrück ließ sich verlauten, lieber kein neues Abkommen als dieses. Was sind denn dort die Vorbehalte der Kritiker?
Das eine ist, dass eine völlig ungerechte Bevorteilung von renitenten Hinterziehern stattfindet. Also diejenigen, die jetzt auf die beschriebene Art und Weise nachversteuern müssen, kämen besser weg als solche, die sich selber angezeigt hätten oder solche, die dann halt erwischt worden sind und schwer bestraft worden seien. Diejenigen, die bisher immer einfach konsequent weiter hinterzogen hätten, kämen jetzt gut weg. Und das andere ist, dass die Banken anstelle des Steueramtes jetzt Steuern einziehen. Das sei ein ungeheuerlicher Vorgang. In Deutschland müsse jede Radaranlage von der Polizei selber betrieben werden und nicht von einem privaten. Aber jetzt soll plötzlich für Milliardenbeträge eine Schweizer Bank ausgerechnet anstelle des Steueramtes tätig werden. Das sei ungeheuerlich.
Und wie hat der deutsche Finanzminister versucht, das zu entkräften? Wie hat Schäuble das Abkommen zu Hause verkauft?
Er sagt, was die Art, wie das Geld jetzt eingezogen wird, angehe, das sei alles absolut sauber geregelt und er habe überhaupt keinen Grund, jetzt, wo diese gesetzliche Regelung erarbeitet sei, Zweifel zu haben an den Schweizer Behörden, dass die das nicht auch durchziehen. Er habe da vollkommenes Vertrauen. Und was die ungerechte Bevorteilung der renitenten Hinterzieher angeht, sagt er, das sei zwar schwierig im einzelnen Fall jedes Mal zu beurteilen, aber es sei für ihn völlig klar, dass gewisse sogar mehr zahlen müssten jetzt, als wenn sie sich selber angezeigt hätten. Also eine Bevorteilung derer, die bisher hinterzogen hätten, sehe er in dieser Form nicht.
Kommt denn das Abkommen überhaupt durchs deutsche Parlament?
Das ist schwer zu beurteilen. Im Bundestag, in der Großen Kammer, vergleichbar mit dem Nationalrat, wird das durchkommen. Da hat die CDU-FDP-Regierung eine Mehrheit. Das Problem ist der Bundesrat, die Ländervertretung, einigermaßen vergleichbar mit dem Ständerat. Dort hat die CDU-FDP eben keine eigene Mehrheit mehr. Da sind sie auf ein paar Stimmen aus der SPD angewiesen. Die machen jetzt heftig Widerstand. Wolfgang Schäuble hat eben aber gesagt, er glaube, dass er seine Kollegen Finanzminister in den einzelnen Bundesländern überzeugen könne. Bisher habe er einfach, weil das noch nicht habe veröffentlicht werden dürfen, sich nicht quasi für dieses Abkommen wehren dürfen. Das werde er jetzt aber machen. Er werde auf diese Finanzminister zugehen und er sei überzeugt, dass er die überzeugen könne von der Richtigkeit dieser Regelung.
Das war Kasper Selk direkt aus Berlin. Hohe Schuldenberge, Banken mit zu wenig Eigenmitteln und Politiker, die zaudern und zögern, das ist ein verhängnisvoller Mix, der drei Jahre nach Ausbruch der großen Finanzkrise die Probleme wieder verschärft. Die globale Finanzstabilität sei ernsthaft gefährdet, zeigt der Internationale Währungsfonds in seinem jüngsten Bericht. Er fordert deshalb dringende Sanierungsmaßnahmen. Der Bericht aus Washington dazu von Barbara Wittmer.
In Europa und in den USA schwächt sich das Wirtschaftswachstum ab. Aber Geld für neue Konjunkturprogramme ist keines vorhanden. Im Gegenteil, die aufgehäuften Schuldenberge lassen sich kaum mehr refinanzieren. José Vinyals, Chef der Kapitalmarktabteilung beim Internationalen Währungsfonds, zeichnete ein düsteres Bild, als er die aktuelle Ausgabe des Finanzstabilitätsreports präsentierte.
Financial stability risks have increased substantially, reversing some of the progress that had been made over the previous 3 years.
Die Risiken hätten beträchtlich zugenommen und Fortschritte der letzten 3 Jahre zunichte gemacht. Vor allem die Politik sei nun gefordert. In der Eurozone seien zwar Schritte unternommen worden, um die Probleme anzugehen, aber politische Querelen innerhalb der Länder sowie zwischen den Ländern verhinderten nachhaltige Lösungen. Ähnliches gelte für die USA. Die Zweifel würden größer, ob es gelinge, den Staatshaushalt mittelfristig wieder in Ordnung zu bringen.
In general, I think that policymakers need to switch gears, shift the focus from treating just the symptoms of the crisis to dealing once and for all with its underlying causes.
Die Politiker müssen jetzt vorwärts machen, fordert José Vinyals. Statt Symptome zu bekämpfen, müssten sie nun die Ursachen behandeln. Ein erster wichtiger Ansatzpunkt seien dabei die Banken. Seit Ausbruch der europäischen Schuldenkrise haben sich in ihren Büchern, je nach Betrachtungsweise, Kreditrisiken in der Größenordnung von 200 bis 300 Milliarden Euro angehäuft. Das sind potenzielle Verluste, falls sich die europäische Schuldenkrise weiter verschärfen soll. Und weil niemand genau weiß, welche Banken wie stark exponiert sind, würden sie sich gegenseitig misstrauen und kaum mehr Geld leihen. Das destabilisiere die ohnehin wackeligen Finanzmärkte zusätzlich. Der Währungsfonds fordert deshalb, die Banken müssten ihre Bilanzen flicken bzw. dringend neues Eigenkapital beschaffen.
Banks need to build adequate capital buffers.
Nur so seien sie gegen mögliche weitere Schocks gewappnet, fordert IWF-Kapitalmarktspezialist Vinyals. Und falls private Investoren nicht mehr bereit seien, den Banken Geld zu leihen, dann müsse der Staat einspringen und mit öffentlichen Geldern aushelfen, in der Hoffnung, so das wackelige Bankensystem und damit die Wirtschaft zu stabilisieren, bevor Schlimmeres geschehe.
Mit dem Bericht aus Washington von Barbara Wittme ist es 18.28 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit hören wir noch Obamas Worte bei der UNO und schauen auf den arabischen Fernsehsender Al Jazeera. Zuerst aber geht's um die Baustelle Schweiz. Jede Sekunde wird in der Schweiz ein Quadratmeter Land verbaut. Diese Zersiedelung soll gestoppt werden, das möchte die sogenannte Landschaftsinitiative, das möchten aber auch Bundesrat, National- und Ständerat. Nur wie das gehen soll, ist umstritten. Heute stand im Nationalrat das Thema zur Diskussion im Rahmen der Teilrevision der Raumplanung. Caroline Ahn.
Immer mehr Beton, immer weniger Acker. Das Problem ist klar, die Lösung dagegen vertragt. CVP-Nationalrat Rudi Lustenberger begründet.
Mit der Raumplanungsgesetzgebung machen wir auch zugleich Siedlungs-, Agrar-, Verkehrs-, Entwicklungs-, Wirtschafts-, Naturschutz-, Forst-, Finanz- und Fiskalpolitik.
Und alle diese Interessen zu bündeln ist schwierig. Verschiedene Lösungsvarianten liegen nun auf dem Tisch. Die sogenannte Landschaftsinitiative schlägt vor, 20 Jahre lang kein neues Bauland mehr einzuzonen. Ein Baulandmoratorium sozusagen. Ungerecht, sagt dazu der Bundesrat, denn es belohnt diejenigen Kantone, die auf Vorrat eingezont haben und bestraft, wer bisher haushälterisch war. Der Bundesrat schlägt als Gegenvorschlag neue Richtpläne für die Kantone vor. Innerhalb 5 Jahren müssten Kantone aufzeigen, welche Überbauungen wo und warum geplant sind, und der Bund würde diese Pläne nach strengen Kriterien genehmigen. Das Ziel, mehr, also verdichtet dort bauen, wo bereits gebaut ist und nicht auf der grünen Wiese. Der Ständerat möchte zusätzlich noch eine sogenannte Mehrwertabgabe. Wenn Landwirtschaftsland zu Bauland wird, muss der Besitzer einen Teil des Gewinnes dem Staat abliefern, um im Gegenzug Auszonungen zu finanzieren, um Bauland wieder zu Kulturland zu machen. Bundesrätin Doris Leuthard findet eine solche Abgabe gerechtfertigt.
Heute haben wir bei Neueinzonungen ja sehr viele Fälle, wo jemand über Nacht zum Millionär wird. über Nacht und das nicht etwa durch eine eigene Leistung, sondern durch einen hoheitlichen Akt.
Solche Abgaben werden denn auch bereits heute in 3 Kantonen erhoben. Der Nationalrat befürwortete grundsätzlich einen Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative, außer der SVP. Nationalrat Toni Brunner:
Dieser Gegenvorschlag überschießt, er ist eigentumfeindlich, trägt dem föderalistischen Gedanken der Raumplanung in der Schweiz keine Rechnung.
Doch der Nationalrat will das Ziel des Bundesrates weiterverfolgen. Die Mehrwertabgabe stieß im Nationalrat auf vehementen Widerstand von FDP und SVP und fand denn auch keine Mehrheit. So soll es weiterhin den Kantonen überlassen bleiben, ob sie solche Abgaben entrichten wollen oder nicht. Abschließen wird der Nationalrat das Geschäft nächste Woche.
Caroline Arn. Und was im Bundeshaus diskutiert wird, betrifft ganz besonders das Mittelland. Dort wachsen vor allem die Agglomerationen der größeren Städte, scheinbar ungebremst. Zollikofen ist so eine Agglomerationsgemeinde. Sie liegt im Norden von Bern zwischen Aare und Autobahn und sie bekommt den Siedlungsdruck stark zu spüren. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn hat sich am Morgen in Zollikofen umgesehen.
Nächster Halt, Unterzollikofen.
Unterzollikofen ist einer von 3 Bahnstationen der Gemeinde Zollikofen nördlich von Bern, keine 10 Minuten von der Hauptstadt entfernt. Verkehrstechnisch hervorragend erschlossen durch Schiene und Straße ist Zollikofen in den letzten 20-30 Jahren überdurchschnittlich gewachsen. Vor allem die Siedlung hat sich stark ins Land hineingefressen. Die Einwohnerzahl liegt heute bei rund 10.000 Menschen. Zollikofen wächst immer noch. Nur ein paar Gehminuten von der Station Unterzollikofen entfernt will die Gemeinde eine grüne Wiese einzonen, die Lettere. Beat Baumann, Bauverwalter von Zollikofen, kommt ins Schwärmen.
Also hier ist eine Wohnüberbauung mit Mehrfamilienhäusern geplant. Es geht um rund 170 Wohneinheiten verschiedenster Grösse, von 2,5 bis 4,5 Zimmerwohnungen. Es soll auch ökologisch und energiemässig vorbildliche Siedlung geben. Also es ist geplant, dass die Überbauung im MinergiePE-Standard entsprechend realisiert wird.
Die geplanten Wohnungen dürften schnell vermietet oder verkauft sein.
Also wir könnten täglich neue Leute auf die Zollikofen holen, wenn wir das Angebot einfach hätten. Und das betrifft sowohl Wohnungen, aber es betrifft auch Land für Leute, die gerne Einfamilienhäuser bauen wollen. Ist eigentlich in allen Bereichen der Druck sehr hoch.
Diesem Siedlungsdruck gibt Zollikofen mit weiteren Ein- und Umzonungen nach. In der Gemeinde wird dies nicht von allen gerne gesehen. Einer, der die Siedlungsentwicklung seit Jahren kritisch beobachtet, ist Bruno Vanoni, Präsident der Grünen Freien Liste Zollikofen. Man sei nicht grundsätzlich gegen neue Einzonungen, erklärt Bruno Vanoni, aber...
Der Siedlungsdruck hat dazu geführt, dass man in letzter Zeit die vorhandenen Baulandreserven zunehmend ausgeschöpft hat. Die Befürchtung ist, dass der Siedlungsdruck weitergeht und wenn man schon überbaut, dann muss vorbildlich überbaut werden.
Ideal sei zum Beispiel das große Wohnprojekt Häberli-Matten mitten in Zollikofen, das bereits im Bau ist. Minergie-Standard, eine grüne Wiese mit Biotop für die Bewohner und doch verdichtet gebaut, also Mehrfamilienhäuser. Daneben gibt es aber auch Pläne in Zollikofen, neue Einfamilienhäuser zu bauen. Der Gemeinderat verspricht sich davon gute Steuerzahler. Der Gefahr der Zersiedelung scheint sich der Gemeinderat durchaus bewusst zu sein. Kurt Jörg, Vizepräsident von Zollikofen zur Strategie.
Umdenken, das hat in Zollikofen klar stattgefunden, weil die Landreserven, die Landressourcen sind sehr knapp. Das wissen der Gemeinderat von Zollikofen auch. Und darum auch in die Richtung verdichtet zu bauen.
Daneben beteiligt sich Zollikofen an einer koordinierten Planung für die gesamte Region Bern. Nicht jede Gemeinde soll Siedlung und Verkehr für sich alleine planen, sondern alle gemeinsam, so wie es eine griffige Raumplanung auch nötig macht. Koordinierte Planung und verdichtetes Bauen, diese Forderungen kommen auch von den Bauern, denn sie sind es, die mehr und mehr von ihrem Land hergeben müssen. Wir treffen deshalb Walter Balmer, den Präsidenten des Berner Bauernverbandes LOBAG, auf einer der vielen Anhöhen von Zollikofen. Unmittelbar neben den Wohnhäusern beginnt die Landwirtschaftszone mit Wiesen und Feldern. Walter Balmer, selber Bauer, seufzt.
So wie das Land verbraucht, so kann es nicht weitergehen. Weil wir haben in den letzten Jahren in der Schweiz sind wir allzu sorglos mit dem Kulturland umgegangen. Das heisst also, wir haben sehr viel Kulturland verbraucht.
Der Präsident des Berner Bauernverbandes hofft auf die laufende Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. Im Wissen darum, dass in der Schweiz jede Sekunde ein Quadratmeter Land verbaut wird, sehr viel davon Landwirtschaftsland. Die Zeit dränge, meint Walter Balmer. Sein Blick schweift Richtung Berner Alpen. Die Warnzeichen der Zersiedelung sind deutlich sichtbar.
Weh tut es mir vielleicht, wenn ich Richtung Bern schaue und wenn man die Überbauungen sieht, die natürlich sich da weiter in das Kulturland fressen.
Der Bericht aus Zollikofen, Monika Zumbrunn war dort unterwegs. Am East River in New York stehen die Zeichen auf Sturm. Die Palästina-Frage spaltet die Vereinten Nationen wie keine andere. Die heutige Eröffnung der Generalversammlung hat das verdeutlicht. Hier die USA, Israel und ein paar weitere Staaten, dort der große Rest der Welt. Eine Annäherung scheint zurzeit ausgeschlossen, was auch US-Präsident Barack Obama klarmachte, der erstmals persönlich zum aktuellen Konflikt Stellung genommen hat. Aus New York, Fredrik Steiger.
Bereits der Präsident der UNO-Generalversammlung, der Katar Nasser Abdulaziz al-Nasser, machte in seinen allerersten Sätzen klar, die Palästina-Frage steht diesmal im Scheinwerferlicht. Von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, der weiß, wie sehr das Thema seine Organisation spaltet, war bisher deshalb nur ein No-Comment zu hören. Jetzt musste er sich äußern. Er tat das mit einem unmöglichen Spagat. Auf der einen Seite sagt er entschieden:
We must break the stalemate. We have long agreed. The Palestinians deserve a state.
Die Palästinenser hätten ein Recht auf einen eigenen Staat, das sei doch längst klar. Auf der anderen Seite sprach er sich ebenso entschieden für den Verhandlungsweg aus.
We pledge our unrelenting efforts to help achieve the peace through a negotiated settlement.
Erheblich deutlicher war da Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff, die erste Frau, die eine UNO-Generalversammlung eröffnete. Sie machte sich gleich zur Sprecherin all jener zurzeit wohl 140 Staaten, die Palästina zum UNO-Mitglied machen möchten. Palästina in den Grenzen von 1967 verdiene die UNO-Vollmitgliedschaft, und zwar sofort.
O Brasil já reconhece o Estado palestino como tal nas fronteiras de 1967.
Diesen Herbst müsse man endlich handeln. Mit Hochspannung wurde darauf die Rede von US-Präsident Barack Obama erwartet. Er hat in den vergangenen Wochen seine Berater und Minister vorgeschickt, um die US-Position zu erklären. Es sei ihm klar, dass viele in dieser Woche von ihm Klartext erwarteten, dass viele Staaten in der Palästina-Frage den Test für das Selbstbestimmungsrecht der Völker sehen.
I know particularly this week that for many in this hall there is one issue that stands as a test for these principles. That is the conflict between the Israelis and the Palestinians.
Engagiert sprach Obama von diesem Selbstbestimmungsrecht, sprach von Libyen, Ägypten, Tunesien, sprach der syrischen und jemenitischen Opposition seine Anerkennung aus und bezog sich auf seine Worte vor der UNO vor exakt einem Jahr, als er für Palästina einen eigenen Staat forderte.
One year ago, I stood at this podium and I called for an independent Palestine. I believed then and I believe now that the Palestinian people deserve a state of their own.
Doch dann nahm seine Rede eine andere Wendung. Er bekräftigte, was bisher von unteren Chargen aus Washington zu hören war.
There is no shortcut to the end of a conflict that has endured for decades. Peace is hard work.
Es gebe keine Abkürzung zum Frieden. Frieden sei harte Arbeit. Frieden entstehe nicht durch Erklärungen und Resolutionen in den Vereinten Nationen. Für Amerika kommt eine Anerkennung Palästinas und dessen UNO-Mitgliedschaft ohne Friedensschluss mit Israel nicht in Frage. Obama ließ keinerlei Manövrierraum erkennen, keine Möglichkeit für einen Kompromiss. Er sprach zwar nicht über die diplomatische Strategie, aber auch so ist allen klar, wie intensiv Obama selber und sein Team lobbyieren, um die palästinensische Staatlichkeitserklärung zu verhindern. Etwa mit einer Verzögerungstaktik im Sicherheitsrat, mit einem Werben um Nein-Stimmen dort, die eine qualifizierte Mehrheit verhindern könnten. Sogar ohne, dass die USA sich mit einem Veto exponieren und viele arabische Länder brüskieren müssten. Klar wurde auch, unter welch enormem Druck er steht, seitens der Republikaner, aber selbst seitens vieler demokratischer Parteifreunde. Minutenlang und leidenschaftlich fiel deshalb sein Bekenntnis zu Israels Sicherheit aus.
America's commitment to Israel's security is unshakable. Our friendship with Israel is deep and enduring.
Israel sei umringt von Ländern, die es mehrfach mit Kriegen bedrohten.
Israel is surrounded by neighbors that have waged repeated wars against it.
Es gebe Regierungen, die das kleine Land von der Weltkarte tilgen wollten. Arabischen Kindern würde Hass auf Israel eingeimpft. Selbst den Bezug auf den Holocaust versäumte Obama nicht. Alles Sätze, die ein US-Präsident vor einem schwierigen Wahlkampf äußern muss. Ein Nachgeben der USA ist offenkundig nicht zu erwarten, das zumindest ist jetzt klar. Aber ebenso wenig dürfte das große Pro-Palästina-Lager einlenken. Die Konfrontation auf der UNO-Bühne hat damit heute auch offiziell und für alle sichtbar begonnen.
Freddy Gsteiger aus New York. Al Jazeera, das war die Medienrevolution in der arabischen Welt. 1996 durchbrach der Satellitenkanal das Fernsehmonopol der dortigen Autokraten. Plötzlich gab es nicht mehr nur Propaganda zu sehen, sondern einen Fernsehsender, der versuchte, relativ unabhängig und vielseitig zu berichten. In letzter Zeit mehren sich allerdings kritische Stimmen, vor allem die Berichterstattung über die arabischen Revolutionen sei alles andere als unabhängig gewesen. Al Jazeera ist heute das einflussreichste Massenmedium in der arabischen Welt. Und sein Generaldirektor, ein sehr einflussreicher Mann. Dieser tritt nun plötzlich ab. Irene Meyer.
Gut gelaunt und selbstsicher erscheint Wadakanfar auf Al Jazeera.
Most of the pressure was political. And when it is political, we do not respond to it.
Keinem politischen Druck habe sich gebeugt. Keine Regierung, keine Organisation, gar niemand habe Al Jazeera diktieren können, wie berichtet wäre, sagt Wadakanfar. Bis gestern Generaldirektor des einflussreichsten arabischen Massenmediums. Von wegen Unabhängigkeit. Das glaubt dem abtretenden Al Jazeera-Chef kaum jemand. Kanfar soll nämlich so enge Verbindungen zur amerikanischen Regierung und zum US-Militärgeheimdienst gehabt haben, dass er während des Irakkrieges Bilder von verletzten Kindern aus seinem Bericht entfernen ließ. Dies jedenfalls sagen kürzlich veröffentlichte WikiLeaks-Protokolle. Alles nicht wahr, behauptet Kanfar.
Not at all. And I think if you look at again what the Americans.
Die USA seien ihm und Al Jazeera gegenüber immer skeptisch gewesen und hätten sogar Büros des Senders bombardiert, kontert Kanfar. Untragbar, weil unglaubwürdig, das ist nur eine Spekulation nach dem Abgang des journalistischen Wunderkindes mit palästinensischen Wurzeln. Ihm wird auch eine auffallende Nähe zu den islamistischen Muslimbrüdern nachgesagt, deren radikale sunnitische Ideologie sich im Sender verbreite. Mehrere kompetente und prominente Journalisten, die Al Jazeera in den letzten Monaten verlassen haben, deuteten dies an. Auch wer nie an die Unabhängigkeit von Al Jazeera geglaubt hat, reibt sich doch seit Monaten verwundert die Augen, wenn er die Berichterstattung über die arabischen Aufstände verfolgt. Da geht die Reise zum Beispiel nach Libyen, jubelnd euphorisch mit Kameraleuten auf den Pickups der Rebellen. Katar, dessen Emir Eigentümer des Fernsehsenders ist, ist stark engagiert im Feldzug gegen Gaddafi. Auch das syrische Regime hat auf Al Jazeera seit Beginn des Aufstandes keine Chance gegen eine Fülle von nicht identifizierbaren Videos. Mehr Kampagne als Journalismus. Auffallend stumm bleibt Al Jazeera dagegen im Fall von Bahrain, wo Saudi-Arabien, Katar und andere Golfstaaten mithelfen, die Demokratiebewegung brutal zu unterdrücken. Die Golfstaaten sind in dieser Hinsicht journalistisches Tabu. Der neue Chef von Al Jazeera kommt direkt aus der royalen Familie von Katar, der Eigentümerin von Al Jazeera. Ahmed bin Yassin Al Thani hat mit Journalismus gar nichts zu tun, er ist Unternehmer in Sachen Gas. Sein Vorgänger Wadakanfar warnt ihn vorbeugend, die ethischen und journalistischen Werte aufzugeben.
Then our audience, which is very clever and politicized, will turn away from it. This is why Al Jazeera cannot do it.
Dann würden die Zuschauer davonlaufen, sagt Kanfar. Clever und politisiert, wie sie seien. Bei aller Kritik ist letzteres wohl auch ein Verdienst von Al Jazeera, dem Medium, das den arabischen Bürgern eine eigene Stimme gegeben hat, 15 Jahre bevor sie sich gegen die Diktatoren und Autokraten erhoben.
Das war Irene Meyer und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.